Ich grüße euch auch ganz herzlich, da so viele Gäste da sind, beziehungsweise auch teilweise Unbekannte, sage ich. Ich heiße Erik und möchte noch einen Termin nennen, der vorhin nicht genannt wurde, am 2. April, das ist in anderthalb Wochen, am Donnerstag, findet nicht nur der Lobpreisabend statt, sondern auch der Seniorennachmittag. Alle Senioren sind herzlich eingeladen. Und zwar um 15 Uhr hier, 15 bis 17 Uhr, Seniorennachmittag am Donnerstag, den 2. April hier. Thorsten, keine Sorge, du bist noch nicht so weit altersmäßig. Du musst nicht aus Bremen extra anreisen. Ich lese gerade im Johannesevangelium und stelle fest, anders als in den anderen Evangelien, beginnt die Passionsgeschichte, wir sind ja gerade in der Passionszeit, schon ab circa der Hälfte des Johannesevangeliums und nicht erst gegen Ende, wie in den sogenannten Synoptikern, so ein bisschen theologisch müssen wir auch manchmal klingen, das ist Matthäus, Markus und Lukas. Also dort beginnt die Passionszeit schon thematisch eher am Ende der jeweiligen Bücher. Und dass es in Johannes anders ist, deutet unter anderem darauf hin, dass es ein hohes Gewicht hat, diese Zeit. Und vielen wird bekannt sein, dass man den Johannes nicht einfach so runterlesen kann wie so eine Tageszeitung, sondern viele Stellen beinhaltet, die einen so stutzig machen. Man erst denkt, verstehe ich jetzt aber gar nicht, warum sagt Jesus das jetzt gerade? Wenn man dann anfängt, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, dann merkt man, dass da viel Tiefe drin steckt im Johannesevangelium. Viel mehr zum Vorschein langsam kommt, als man zunächst sieht. Und die Begebenheit oder Geschichte, die ich heute mit euch anschauen möchte, die ist auch ein bisschen so. Sie trägt sich nur 6 Tage vor dem Passafest in Jerusalem zu, ganz kurz vor Jesu Einzug in Jerusalem, das wir am kommenden Sonntag, am Palmsonntag dann feiern. Und ich bin beim Lesen ins Nachdenken gekommen. Mich hat die Geschichte irgendwie wieder mal bewegt. Sie bewegt, sie gibt aber auch wirklich Anlass zur Freude über unseren Gott, der sich in seinem Sohn Jesus offenbart hat, den Menschen gezeigt hat. Und er hat sich als ein guter Gott gezeigt. Wir haben es vorher gesagt, alle bekannt in Johannes 3, Vers 16. Ein Gott, der gut ist zu uns, der seinen einzigen Sohn hergibt für uns. Und wir können uns darüber freuen, wenn wir an diesen Gott glauben. Ich bin mir recht sicher, dass ich in den nächsten Minuten nicht alle Geheimnisse dieser Verse, alle Botschaften offenlegen kann. Aber vielleicht geht hoffentlich zumindest die eine oder andere Tür zu dem Text auf, denn er hat bis zum heutigen Tag, denke ich, sehr viel zu sagen. Und es wäre ganz gut, glaube ich, so analog zu den Ostergärten, die es hier und da gibt. Ich weiß nicht, wer schon mal in einem Ostergarten war. Da kann man ja reingehen und man wird zurückversetzt in die Zeit Jesu. Die Kleidung der Mitarbeiter dort ist so, das Essen, was man kriegt, alles, die so zeltartige Orte, wo man dann sitzt. Versucht euch mal so hineinzuversetzen in diese Zeit vor circa 2000 Jahren, als wärt ihr dort an diesem Ort. Und zwar in Bethanien. Wo das ist, sage ich gleich noch. Nee, es würde eigentlich jetzt passen. Also wir sind östlich von Jerusalem, circa 3 Kilometer weg, am Osthang des Ölberges. Der Ort heißt Bethanien und wir sind in einem Raum, in dem auch Jesus ist und Lazarus, den Jesus auferweckt hat. Maria und Martha sind dort und noch Jünger und vielleicht noch der ein oder andere, der nicht genannt wird. Dort sind wir jetzt in einem Raum und Manuela wird uns jetzt vorlesen und ihr könnt mitlesen an der Projektion, was dort passiert in diesem Ort in Bethanien nämlich.
6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus: Lass sie in Frieden, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit.
Vielen Dank, Manuela. Eine Begleitinformation habt ihr schon, nämlich wo Bethanien liegt. Und Jesus ist hier mit Lazarus, den er auferweckt hat, und den anderen. Vermutlich ist ein Samstagabend, also der Ausgang des Sabbats. Und die Schwestern Martha und Maria sind auch dabei. Und wir alle, wenn ihr euch versucht habt, hineinzuversetzen, sind auch dabei. Und es geschieht hier etwas Unerhörtes. Denn es bleibt nicht bei dem Essen. Nein, Salböl im Wert eines Jahreslohns wird Jesus auf die Füße geschüttet und damit verbraucht. Narde ist eine Pflanze oder ja, eine Pflanze, aus der Öl gewonnen wird, aus Nordindien und entsprechend teuer. Und das Haus, nehme ich mal an, bekommt in dieser Situation in doppeltem Sinn eine andere, eine neue Atmosphäre. Zum einen natürlich Duft des Öls, der sich verbreitet, vielleicht in einer Intensität, die es noch nie gab vorher, die für alle neu ist. Und zum anderen kann man vermutlich ja, das Unbehagen spüren, den Ärger über diese Tat deutlich wahrnehmen. Einmal diese Verschwendung, ein Jahreslohn, aua. Dann die Art der Ausführung, Füße salben, mit den Haaren trocknen als Frau, da scheint mir noch eine rote Linie überschritten worden zu sein. Wir sind jetzt natürlich kulturell in einer anderen Zeit und einem anderen Ort, aber ich glaube, das war ein bisschen anstößig. Und Jesus, dem das widerfahren ist, direkt, der verteidigt auch noch diesen geradezu unanständigen Akt der Verschwendung. Nicht nur Judas, der als Dieb in die eigene Tasche wirtschaftete, hatte solche Gedanken. In Matthäus und Markus lesen wir auch von einigen anderen, die die Tat nicht gut geheißen haben. Hier steht es nicht dabei, aber wie gesagt, das ist uns bezeugt und ist auch irgendwie naheliegend, zumindest in meiner Denke. Wenn ihr also jetzt diese Geschichte so auf euch habt wirken lassen, wie wenn ihr dabei gewesen wärt bei diesem Ereignis, Hand aufs Herz, wie hättet ihr oder ich reagiert? Wenn ich an meine schwäbisch fromme Prägung denke, dann denke ich, ja, Enthaltsamkeit ist eine Tugend, Verzicht, Sparsamkeit hat immer so was Heiliges, was Gutes an sich, wenn man sich irgendwie so was abbringt, dass man verzichtet. Ja, und dann, wie der Judas das schon sagt, den Armen helfen ist doch auch gut. aber was hier passiert, das ist nicht gut. Ganz klar. Das ist so das, was mir in den Sinn kommt. Und wir haben jetzt natürlich alle den Vorteil, die gesamte Geschichte zu kennen, aber wenn wir jetzt in dieser Situation wirklich drin gewesen wären, hätten wir gedacht, ja Jesus, okay, wenn du so siehst, ja, dann sehe ich es auch so. Ich weiß nicht, ob ich das so einfach so getan hätte. Es ist unvernünftig. Ein Dieb, wie der Judas hier bezeichnet wird, das ist natürlich schlecht, so einer zu sein. Der hat schlechte Motive, da sind wir uns alle einig. Aber die Vernunft sagt doch, man kann hier mit so einem Schatz an Salböl sehr viel Besseres anfangen. Man hätte zum Beispiel das Geld, wenn wir jetzt wieder in der heutigen Zeit sind, für unseren Umbau hier, der ansteht, verwenden können. Ja, als mit einem Schlag alles zu verpulvern. Es ist ungefähr so, wie wenn man für ein Jahresgehalt Feuerwerkskörper kauft, die man kurz genießt, wenn man sich nicht gerade beim Anzünden verletzt. Und dann sind alle weg, Silvester vorbei, das Geld auch. Und dann gibt es auch, ich glaube, von Brot für die Welt, von der Aktion der Evangelischen Kirche, den Spruch Brot statt Böller. So könnte man hier sagen, Saatgut statt Salbung. Für die Armen lieber Saatgut kaufen oder wenn es um Öl geht, lieber Heizöl kaufen, für die, die frieren statt Salböl. Viele Arme bräuchten es. Und wenn wir uns gedanklich jetzt so, ja, so wenn wir so richtig in Fahrt kommen, ich sehe mich da ein bisschen, wie ihr schon vielleicht merkt, auch in dieser Partei, die das kritisiert. Das Maul über Marias Tat hier verreißen, das ist doch die, die auch schon bei Martha nicht mitgeholfen hat. Das könnte man auch noch sagen. Und jetzt wieder so eine Aktion. Damals hat sie sich einfach zu Jesus gesetzt und Martha hat dafür gesorgt, dass jeder zu essen kriegt, hat sich abgerackert. Und damals hat Jesus sie auch nicht getadelt. Und was wird jetzt wohl sein? Weil jetzt ist ja diese rote Linie schon überschritten. Das führt jetzt eindeutig zu weit. Ja, auf Jesu Worte kommt es jetzt an. Er ist der Rabbi, der Meister, der Lehrer. Und sein Urteil wird jetzt die Verhältnisse aber mal zurechtdrücken. Diesmal zumindest. Maria wird zurückgepfiffen. Und wir haben gelesen, es passiert aber nicht. Das kommt anders. Und Jesu Worte sind nicht lang, es sind nicht viele Worte. Aber dieser Raum wird, finde ich, in so eine Art Spiegelsaal verwandelt. Alle bekommen von Jesus einen Spiegel vorgehalten. Auch wir sind ja dabei, ich habe euch mitgenommen nach Bethanien. Das heißt, wir können uns jetzt dem nur schwer entziehen. Da sprach Jesus, Vers 7 bin ich markiert, lass sie, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Also Jesus verurteilt Maria nicht, ganz im Gegenteil. Er hebt ihre Tat zu so einer Art prophetischen Tat. Er kündigt oder die Tat selber kündigt Jesu Begräbnis an und hat also diese Bedeutung. Es gibt nun die Möglichkeit, dass wir, ich habe gesagt Spiegelsaal, jetzt aktiv unseren Blick in den Spiegel vermeiden. Das steht jedem offen. Es ist aber schwierig. Und wenn wir schon mal hier sind, dann wagen wir doch mal einen Blick in ein paar Spiegel hinein. Auch in unseren eigenen. Dieser Blick könnte überführen, das ist unangenehm, aber er könnte auch heilsam sein und sogar wachstumsfördernd. Aber bevor wir in den eigenen Spiegel schauen, gehen wir mal kurz die ganzen durch. Also fangen wir mal bei Maria an und wie sie sich im Spiegel sieht. Sie hat ja irgendwie eine volle Bestätigung von Jesus bekommen. Sie hat richtig gehandelt. Jesus sagt, man soll sie in Ruhe lassen. Sie weiß vermutlich gar nicht so genau, was Jesus da gemeint hat mit Begräbnis und so und welche tiefere Bedeutung das hat. Aber sie sieht, dass sie nicht verurteilt wird. In Matthäus und Markus steht sogar dabei, sie hat ein gutes Werk getan. Und das trotz aller Verschwendung. Oder vielleicht gerade deswegen. Jeder von uns, der sich gerade mit Maria identifizieren konnte, Gratulation, das ist auch euer Spiegel. Ihr steht auf der richtigen Seite. Der zweite Spiegel, der zeigt Judas. Er muss sehen, dass er mit seinen gierigen Gedanken keine Schützenhilfe von Jesus bekommt. Das ist vielleicht auch jetzt leicht nachvollziehbar. Niemand kann wirklich Veruntreuung von Geld gutheißen. Immerhin, hier sind wir uns alle einig. Der dritte Spiegel jetzt aber ist nicht viel angenehmer. Alle anderen, vielleicht die Jünger und auch wir, die nicht schon bei Maria reingeschaut haben, alle diejenigen, die ein bisschen die Nase gerümpft haben, die Augenbraue kritisch hochgezogen haben bei dieser Verschwendung des Salböls, die bekommen gezeigt, ihr liegt falsch, denn Maria liegt richtig. Scheinbar fromme Verachtung von Verschwendung, ich betone scheinbar fromme Verachtung, ist vielleicht oft richtig, aber hier ist nicht richtig. Alle diese Spiegel, die ich jetzt aufgezählt habe, reflektieren nämlich nicht den äußeren Schein wie normale Spiegel, sondern sie dringen unter die Oberfläche. Typisch Jesus. Es geht nicht um den Schein. Und diese Oberfläche oder was unter der Oberfläche ist, geht direkt in deine Absichten hinein, in deinen Antrieb. Was ist dein Motiv? Bei Judas haben wir gerade schon gesehen, ist klar Habgier. Da müssen wir gar nicht viele Worte verlieren, wir sind uns einig. Aber was ich doch dazu noch sagen möchte, immun sind wir dagegen nicht, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Es ist verwerflich, für den Erlös für Salböl dann irgendwie zu stehlen, diese 300 Denar. Aber vielleicht ist uns dieser Spiegel von Judas im Alltag viel näher, als uns das recht ist. Ich möchte mal kurz erzählen aus meinem Beruf als Lehrer. Wir hatten an meiner alten Schule, wo ich jetzt nicht mehr bin, jedes Jahr einen Weihnachtsbazar. Und da wurden die Schüler in Klassen aufgeteilt, mussten sie oder sollten sie Weihnachtssachen herstellen, essen, irgendwelche Dekorationen und so weiter. Und es wurde dann verkauft an dem Samstag vor dem ersten Advent. Und der Erlös ging zu 100% wohltätigen Zwecken zu. Und ich war da auch immer wieder eingeteilt. Und wir haben die ein oder andere tolle Sache gemacht, meistens irgendwas zu essen verkauft. Und die Geschäfte liefen gut. Wir haben hunderte Euro eingenommen. Und nein, ich habe die nicht veruntreut. Nein, nein, so schlimm bin ich nicht. Aber, und das ist diese Judas-Motivation in mir, nenne ich es jetzt mal, ich habe irgendwie schon gedacht, Mensch, jetzt haben die Kinder sich so angestrengt und haben so viel Geld eingenommen, die waren mit vollem Einsatz dabei, wir haben mal chinesisches Essen verkauft und dann haben sich manche chinesische traditionelle Kleidung irgendwo herbeschafft und haben das Essen so ausgeteilt und dann haben wir hunderte von Euro eingenommen und jetzt ist alles weg, nichts für die Klassenkasse. Das ist so ein bisschen dieser Gedanke, für die eigene Tasche zu wirtschaften ist schöner. Und es war aber dann alles zack weg und dann kamen irgendwie 15.000 Euro insgesamt zusammen und das, die Freude darüber, dass Menschen dadurch geholfen wird, die war irgendwie ein bisschen eingetrübt, muss ich sagen. Muss ich mich dafür schämen? Schon ein bisschen, aber es ist halt so gewesen. Ich hätte gern irgendwie meine Schüler da ein bisschen belohnt mit irgendwas. So, aber jetzt haken wir mal das ab. Das ist nicht gut, das ist klar. Und bei den Helfern der Armen, der zweite Aspekt, den ich jetzt ansprechen möchte, die wir ja alle sind, da ist das Urteil vielleicht weniger klar. Jesus sagt ja, dass Arme immer unter uns sind, womit er auch recht hat. Er sagt ihnen aber auch irgendwie sowas wie, helft diesen Armen andermal. Jetzt nicht. Jetzt geht es um ihn. Er beansprucht förmlich das Salböl für sich. Naja, immerhin, so ganz falsch ist es nicht, wenn man Armen hilft. Das Motiv ist schon mal nicht schlecht. Wir sind auch angehalten, gute Haushalter zu sein. Die Situation ist nicht ganz so eindeutig. Und das beruhigt mich als Teil des Vorstandes dieser Gemeinde auch, dass es in Ordnung ist, mit Spendengeldern achtsam und verantwortlich umzugehen. Also ihr braucht jetzt von uns nicht zu befürchten, dass wir für ein Jahresgehalt Salböl kaufen und dann irgendwie verwenden. Aber der Spiegel bei dieser scheinbar unverantwortlichen Maria ist in dieser Geschichte halt der beste. Oder der Spiegel, in den man am liebsten reinschauen würde, weil Jesus seinen Segen sozusagen dazu gibt. Eines haben wir schon gesehen, sie handelt prophetisch, vielleicht unwissentlich, spielt keine Rolle. Aber wie sie auch handelt, in diesem Handeln wird noch anderes deutlich, so sollte ich sagen. Es wird eine ganz tiefe Dankbarkeit Jesus gegenüber deutlich. Es mag ein Grund gewesen sein, ein wichtiger Grund, dass Jesus Lazarus auferweckt hat, das spielt sicher eine Rolle. Und Dankbarkeit vielleicht für anderes. Und in ihrem Handeln zeigt sich aber auch Liebe. Maria spricht die Sprache der Liebe. Und wenn ich so vorher diese Situation ganz anders bewertet habe, was anderes sagt das über mich aus, dass ich irgendwie die Sprache der Liebe nicht spreche? Wer heutige christliche Literatur liest, hat vielleicht schon gehört, es gibt verschiedene Sprachen der Liebe, aber sag mal, diese Sprache der Liebe habe ich irgendwie nicht gesprochen oder verstehe sie auch nicht. Sie ist bereit, alles für Jesus zu geben. Und mit dieser Einstellung kann sie gar nicht falsch liegen. Sie liebt Jesus mehr als ihr Vermögen. Für Jesus sieht sie nichts als Verschwendung an, sondern als gut investiert. Und dabei ist ihr Ansehen auch unerheblich. Sollen doch alle denken, was sie wollen. So kommt mir das vor. Sie trocknet mit ihren Haaren seine Füße. Es passiert hier eine Fußwaschung, eine Sklavenarbeit. Das ist Maria egal. Und vielleicht auch, dass sie anstößig handelt in den Augen von manchen, interessiert sie nicht. Alles für Jesus. Auch das ist eigentlich prophetisch und zeigt, dass Maria ganz offensichtlich geleitet wurde vom Heiligen Geist. Denn Jesus greift selber das mit der Fußwaschung, die er tätigt, auf. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße und handelt damit gleich. Er gibt alles hin, das zeigt sich darin, er macht Sklavenarbeit, er demütigt sich. Und für ihn ist das Vorbild für uns, sich einander unterzuordnen, sich demütigen. Und das alles hat mich echt berührt beim Lesen. Mir ist neu bewusst geworden, wie wichtig es ist, warum wir etwas tun. Es ist schon auch wichtig, was wir dann tatsächlich tun. Aber an erster Stelle steht immer das Motiv, warum tue ich was? Und wie bei Maria kommen da unter Umständen manchmal merkwürdige oder zumindest denkwürdige Taten dabei heraus. Aber in ihrem Fall hat diese Tat es in die Bibel geschafft. Und ich glaube, dass diese Taten auch im Stil von Maria auch manchmal Schaden anrichten können oder zumindest vermeintlich Schaden anrichten können. Hier jetzt die Hilfe für die Armen bleibt aus. Man hätte ganz arg vielen helfen können. Aber ich glaube auch, dass Jesus uns dafür nicht verurteilt, wenn unser Motiv stimmt. Warum hast du es getan? Und wenn die Antwort ist aus Liebe, dann glaube ich, stehen die Chancen sehr gut, dass Jesus uns nicht zurechtweist. Wenn wir allerdings die Antwort haben, warum hast du es getan? Und dann sage ich aus Vernunft, da könnte ich mir vorstellen, dass es nicht so eindeutig ausgeht. Eine kleine Begebenheit von vor 2-3 Jahren möchte ich mit euch teilen. Unser Johann, das ist unser zweites Kind. Jetzt ist er 12, damals war er vielleicht so 9 oder 10. Hat seiner Mutter, also Christine, meiner Frau, eine Karte gebastelt zum Geburtstag. Und dann hat er neben dem Text, den er auf die Karte geschrieben hat oder in die Karte geschrieben hat, noch einen 100-Euro-Schein reingesteckt. Ja, es war ein Großteil seines Geldes aus seiner Spardose. In einem Alter, zu einer Zeit, wo er schon wusste, was er alles mit dem Geld anfangen könnte. Was er selber sich davon kaufen könnte. Und er ist durchaus nicht abgeneigt, sich Sachen zu wünschen. Daran mangelt es nie. Und natürlich hat uns das als Eltern sehr bewegt, weil er so seine Liebe ausgedrückt hat. Einfach für seine Mutter alles geben, was er so hat. Oder sagen wir das meiste. Und ihr spürt vielleicht schon, was für Widerstandskraft hat man, wenn einem so eine Liebe begegnet. Man zerschmilzt doch eigentlich und wird, man würde dann alles tun für ihn. Das hat er natürlich jetzt nicht aus Berechnung gemacht. Aber ich möchte damit darauf hinweisen, was für eine unglaubliche Kraft diese Liebe hat. Sie hat uns sehr bewegt. Und ich denke, Jesus hat dieses Motiv bei Maria auch gesehen, dass Maria von Liebe bewegt war. Und dafür konnte sie nicht tadeln. Wenn ich jemandem aus Vernunftgründen kein Geld gebe, weil es für was Schädliches ausgeben könnte, das kann stimmen. Ich werde jetzt nicht einem Spielsüchtigen Geld geben. Da muss ich eigentlich aus Liebe sagen, ich kann dir kein Geld geben, das hilft dir nicht, das schadet dir. Aber es kann immer auch sein, wenn man jetzt mal von solchen Ausnahmen absieht, dass ich als Mensch einen tieferen Nutzen meines Gebens nicht erkenne. Daher ist Liebe immer das bessere Motiv als eine vermeintliche Vernunft. Und zur Entlastung kann ich sagen, oft ist Vernunft und Liebe auch im Ergebnis dieselbe Tat. Es ist ja nicht so, dass die Vernunft immer lieblos ist oder sowas. Aber hier sieht man auf den ersten Blick bei Maria eben keine Vernunft. Und dann ist Liebe einfach wichtiger. Und weil Gott selber die Liebe ist, finden wir in Marias Verhalten Gott selber. Gott als verschwenderischen Gott. Das ist eigentlich gar nicht nur in der Bibel zu lesen, sondern wenn wir jetzt gerade im Frühling auf die Natur achten, sehen wir, was für einen verschwenderischen Gott wir haben. Wie jetzt alles grünt, wie die Blüten aufgehen, wie alles wächst im Überfluss. Natürlich nicht in irgendeiner Wüstengegend, aber jetzt hier bei uns mal. Dann sehen wir ein bisschen davon auch, oder wenn wir die Natur anschauen, sehen wir Gottes Wesen, wie er verschwenderisch umgeht mit uns. Ja, Bäume voller Laub, die tragen ihre Blätter ja nur so kurz, könnte man jetzt vernunftsmäßig sagen, bringt es überhaupt für die paar Monate? Nein, auch die ganzen Blüten, die noch vielleicht nach wenigen Tagen abfallen. Es gibt auch Pflanzen, habe ich gelesen, die sind im ganzen Jahr blühen, sind nur ein einziges, an einem einzigen Tag. Was für eine Verschwendung. Gott ist so. Er ist verschwenderisch. Und wir feiern, wie Manuela das auch schon gesagt hat, ganz besonders in dieser Zeit Gottes Liebe für seine Menschen, die völlige Hingabe seines Sohnes Jesus für die Menschen. Und wie verschwenderisch ist das? Er gibt seinen eigenen Sohn hin. Und ich finde, auch das wird, diese Haltung an sich wird von Maria prophezeit in dem, was sie tut. Gottes Wesen wird hier sichtbar. Seine Liebe und auch seine Demut in Jesu Handeln und in seinem Tod für die Menschheit. So wie die Flasche Salböl zerbrochen wurde, so wurde auch Jesu Leib gebrochen und sein Blut vergossen für alle Menschen. Beides ist verschwenderisch, aber keine Verschwendung, sondern notwendig. Gott ist verschwenderisch mit Liebe, aber es gibt bei ihm keine Verschwendung. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Unterschied. Verschwendung bedeutet, dass etwas mit viel Aufwand geschieht. Dinge werden einfach vergeudet, sinnlos. Aber hier wird nichts vergeudet. Hier ist nichts sinnlos, sondern hat den höchsten Sinn überhaupt. Lass also, Maria, auch dein Vorbild sein. Ich möchte es tun. Gerne verschwenderisch, lass Liebe dein Motiv sein. Das ist das Einzige, was wächst, wenn wir es verschwenden, hat mal eine deutsche Dichterin namens Ricarda Huch gesagt. Vielleicht kennt ihr das Zitat, Liebe ist das Einzige. Oder hier sollte ich vielleicht nicht Schwäbisch sprechen. Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn man es verschwendet. Und wenn sie mit der Vernunft kollidiert, dann wähle doch immer die Liebe. Der Blick in den Spiegel danach ist ganz bestimmt schöner und die Scham wird ausbleiben. Vielleicht hast du ja gerade erlebt, als du Maria einfach nur beipflichten konntest und sagen konntest, recht so Maria, schön. Und wenn Arme jemals zu kurz kommen sollten, Jesus hat 5000 Menschen gesättigt. Ich glaube, es waren nur Männer, die Familien nicht dazugerechnet. Jesus sagt, Arme habt ihr alle Zeit, mich habt ihr nicht alle Zeit. Also die Sorge nimmt uns Jesus auch, dass wir durch verschwenderische Liebe andere irgendwie zu kurz, dass andere dadurch zu kurz kommen. Ich möchte hier schließen. Amen. Und bitte euch, aufstehen zum Gebet. Herr, ich danke dir für dieses Wort aus Johannes 12, wo uns gezeigt wird, worauf es ankommt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ja, als deine Nachfolger immer mehr wachsen lässt hin zu dir. Und das bedeutet auch, dass wir wachsen können in der Liebe. Du siehst, wo es mangelt. Und ich möchte dir danken dafür, dass Maria hier zum Vorbild wird. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das im Sinn bleiben lässt, dass uns dein Geist leitet, dass Liebe unser Motiv ist, egal was wir tun und wohin wir gehen und welche Aufgaben wir anpacken. Ich danke dir dafür, dass du selber das Vorbild bist. Und ich danke dir für deine verschwenderische Liebe, die vor dem Kreuz nicht Halt gemacht hat, sondern auch das Leben hingegeben hat. Danke, Herr Jesus, dafür. Amen.